Ja, was Susanne gerade gesagt hat, das wird genau Thema der Predigt sein. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich habe wieder einiges aus dem Wort Gottes für euch und ich habe es auf Folien, damit ihr mitlesen könnt. Und wir fangen mal an mit Matthäus 28, den letzten Worten Jesu, bevor er zum Vater in den Himmel geholt wurde. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das waren die letzten Worte Jesu vor der Himmelfahrt. Das ist sein Vermächtnis an seine Jünger. Alles, was er sie vorher gelehrt hat, das kommt in diesem Vermächtnis zusammen. Das ist sozusagen wie so ein Konzentrat, so ein Sud, so ein Extrakt, ja, aus all dem, was er vorher immer gesagt hat. Das ist mein Auftrag, mein Vermächtnis, meine Hinterlassenschaft. Geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist auch Jesu Auftrag an uns, sein Vermächtnis an uns. Das ist das, was wir tun sollen. Die 12 Jünger sind mehrere Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Sie waren bei allem dabei, was Jesus gemacht hat. Aber was hat Jesus denn Tag aus, Tag ein getan? Woran hat er seine Jünger teilhaben lassen? Was hat er ihnen gezeigt? Was hat er sie gelehrt? Was sollen sie jetzt weitergeben? Jesus hat hauptsächlich drei Dinge getan. Genau, das erste kannst du schon einmal klicken. Weiße Schrift auf weißem Grund, da steht, Jesus predigte. Ja? Oder er hat zur Umkehr gerufen. Genau. Also Jesus war Wanderprediger und hat gepredigt, dass das Reich Gottes ganz nahe herbeigekommen ist. Das war sein Hauptauftrag. Immer wieder verkünden, dass Gott ein Gnadenjahr ausgerufen hat und dass wir zu Gott umkehren sollen, solange Gott uns noch gnädig ist. Eines Tages wird Gott über uns alle richten. Dann ist es zu spät. Wir sollen jetzt umkehren. Unsere schwarze Straße, wie unser Josef alias Mosi nennt, unsere schwarze Straße verlassen und im Licht wandeln, in der Liebe und in der Gnade des Vaters. Das heißt, wir sollen ehrlich sein, nicht betrügen oder lügen, sondern zuverlässig die Wahrheit sagen und das alles in Demut und Liebe. Also erstens, predigen und zur Umkehr rufen. Das war eine Hauptbeschäftigung von Jesus. Die zweite war, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben und sogar Tote auferwecken. Das war wirklich auch Jesu täglich Brot. Immer wieder Kranke, Gelähmte, Blinde oder Gehörlose zu heilen und sie wiederherzustellen. Ab und zu hat er dann auch noch mal so ein Sonderwunder gemacht, sowas wie die Speisung der 5000, aber das war eher die Ausnahme. Heilung von Kranken und Dämonenaustreibung, das war das Tagesgeschäft. Und drittens hat Jesus gelehrt. Im Tempel und unterwegs. Er hat immer wieder die Schrift ausgelegt und war also ein Rabbi, ein Lehrer für seine Jünger. Und Jünger sind ja nichts anderes als Schüler, die einem bestimmten Lehrer und seiner Lehre angehören und diese auch vertreten. Jesus hat seine Jünger gelehrt, wie sie arbeiten, wie sie beten, wie sie leben sollten. Er hat ihnen aber auch die Gleichnisse erläutert, die er zur Lehre der Menschen benutzt hat. Er hat seine Jünger in alles eingeweiht, hat ihnen vom Vater im Himmel erzählt und hat ihnen alles erklärt, was sie wissen wollten und mussten. Ich könnte noch einen vierten Punkt aufführen, aber ich will den nicht als extra Punkt haben, weil es so selbstverständlich ist. Jesus hat natürlich auch ganz viel gebetet. Das wird ja auch immer wieder berichtet, aber das ist, sage ich mal, nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Alle Leute haben gebetet. Ja? Alle haben gebetet und Jesus hat natürlich auch gegessen und getrunken und gefeiert und geschlafen. Ja, das wissen wir auch und das ist ja auch normal. Ja, schließlich war er ja ein Mensch. Aber wichtig sind eben diese drei Punkte. Predigen, dabei zur Umkehr rufen, Kranke heilen und Dämonen austreiben und lehren, egal ob im Tempel oder on the road, also unterwegs in allen Orten. Sein Vermächtnis an seine Jünger ist, geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Der Auftrag, den Jesus speziell seinen 12 gibt, der ist eben, sie auszusenden und zu sagen, lehren, taufen, bewahren. Ja? Lehren, taufen, bewahren. Lass uns mal zusammen anschauen, wie die ersten Jünger das umgesetzt haben. Wir lesen dazu aus der Apostelgeschichte. Übrigens so kleiner Einschub. Was ist ein Apostel? Weiß einer? Oh, sehr gut, sehr gut. Guck mal, ich brauche gar nicht Wikipedia zu bemühen. Es gibt Leute hier, die wissen das. Ein Apostel ist ein Gesandter, ein Sendbote. Und für uns Christen ist das immer jemand, der direkt von Jesus beauftragt ist, von Jesus gesendet wird. Aus den 12 Jüngern und auch aus vielen anderen, die als Jünger mit Jesus unterwegs waren, werden nach Jesu Himmelfahrt Apostel, Gesandte oder Sendboten, Menschen, die seine gute Nachricht weiterverbreiten. Lass uns also jetzt angucken, wie die Jünger den Auftrag, zu dem sie gesendet werden, umgesetzt haben. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir ab Vers 36 den letzten Satz von Petrus Predigt. So wisse nun das ganze Haus Israels gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das war Kapitel 2 der Apostelgeschichte. In Kapitel 4 wird es ganz ähnlich nochmal beschrieben. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Noch ein Kapitel weiter, Apostelgeschichte 5, noch ein paar Verse, auch wieder dasselbe im Prinzip. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen, und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln, und alle wurden geheilt. Ja, zu den Aposteln, zu seinen Sendboten. Ja. Fünf Dinge passieren hier. Erstens, die Apostel verkündigen sehr überzeugend das Evangelium, nämlich dass Jesus wirklich der von Gott erwartete Retter, der Messias war. Zweitens, der Verkündigung folgen Zeichen und Wunder. Viele Kranke werden geheilt und Dämonen ausgetrieben. Drittens, die Leute lassen sich auf den Namen Jesus taufen und empfangen den Heiligen Geist. Viertens, die Nachfolger des neuen Weges halten zusammen, haben täglich innige Gemeinschaft und teilen alles miteinander. Und fünftens, das bringt ihnen einen guten Ruf bei den Menschen in Jerusalem ein und zieht weitere Leute an, sodass die Gemeinde ständig wächst. Die Apostel oder die Jünger setzen im Prinzip eins zu eins das um, was Jesus sie über die Jahre gelehrt hat. Sie predigen das Evangelium, also die gute Nachricht, dass Gott ein Gnadenjahr ausgerufen hat, und sie rufen alle Menschen zur Umkehr. Die Apostel lehren alle Menschen, dass Jesus wirklich der Gesalbte, der von Gott schon von jeher versprochene Retter ist. Sie kommen dem Auftrag nach, alle zu taufen, die sich Gott zuwenden und Jesus als den Messias anerkennen. Und das sind in den ersten Tagen sehr, sehr viele und auch in den ersten Jahren. Die Menschen, die getauft werden, empfangen den Heiligen Geist und werden ebenfalls Gesandte des Herrn. Und ganz wichtig, sie werden Mitglied in der Gemeinde. Die Apostel heilen Kranke und treiben Dämonen aus, und das wirklich auch überall, wo sie hinkommen. Sie sind von Gottes Geist erfüllt und wirken die gleichen Wunder, die Jesus gewirkt hat. Sie helfen den Menschen, alles zu bewahren, was sie gelernt haben, indem sie ständig zusammen sind und gemeinsam das Abendmahl feiern und auch sonst gemeinsam essen. Dabei sind sie fröhlich und gehen liebevoll miteinander um. Sie teilen alles miteinander, und auch das haben sie wahrscheinlich schon auf ihren Pilgerreisen mit Jesus gelernt, das Essen miteinander zu teilen und jedem das zu geben, was er braucht. Wir wissen, dass auch einige Frauen mit Jesus unterwegs waren. Das lesen wir bei Lukas im 8. Kapitel. Da steht: Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die 12 waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Ich lese aus diesem letzten Vers heraus, dass die Frauen Jesus und seinen Jüngern nicht einfach damit gedient haben, dass sie ihnen das Essen gekocht haben, sondern sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Das heißt für mich, dass sie Jesu Mission mit ihrem Geld gesponsert haben und damit zum Beispiel das Essen gekauft haben, vielleicht sogar die Zubereitung bezahlt haben und auch für Übernachtungskosten aufgekommen sind, die sicher öfter mal gezahlt werden mussten. Für diese Frauen war klar, dass das, was Jesus tat, unendlich wichtig war und deshalb haben sie das finanziell unterstützt, wenn nicht komplett getragen. Wir gehen immer davon aus, dass Jesus auch Zimmermann war, wie Josef, aber ich kann mich an keine Stelle im Neuen Testament entsinnen, in der berichtet wird, dass Jesus zwischendurch mal als Zimmermann Geld verdient hätte. Vielleicht hat er es getan, ich weiß es nicht. Aber die Frauen, die haben auf jeden Fall schon immer ihr Geld geteilt und jetzt teilen alle, die zu Jesus gehören, auch ihr Hab und Gut miteinander. Das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen. Haben die ersten Jünger eine frühe Form des Kommunismus gelebt? Manche lesen das aus diesen Zeilen in der Apostelgeschichte heraus, ich nicht. Ich lese einerseits, dass sie alles geteilt haben und dass keiner es etwas als seinen persönlichen Besitz ansah. Ich lese aber auch, dass sie noch Besitz hatten, den sie verkaufen konnten, wenn Geld gebraucht wurde. Das klingt für mich nicht nach völliger Aufgabe sämtlichen Privateigentums. Mein Bild, meine Vorstellung der ersten Gemeinde ist so. Auch damals mussten die Leute tagsüber arbeiten. So manch einer war Tagelöhner, andere waren Handwerker oder Fischer oder Bauern. Einige waren Händler, einige Zöllner, einige Regierungsbeamte, einige Sklaven. Egal, was sie tagsüber zu tun hatten, abends kamen sie in den Tempel und in den Häusern zusammen und feierten Gottesdienst. Jeden Abend. Und wenn sie abends zusammenkamen, dann waren alle gleich. Sie waren alle Kinder des Allerhöchsten, erfüllt vom Heiligen Geist und voller Liebe füreinander. Innige Gemeinschaft, so wird es in der Apostelgeschichte mehrfach beschrieben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also, das ist doch, klingt doch einfach gut, oder? Überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. So steht es in Apostelgeschichte 2. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. So steht es in Apostelgeschichte 4. Und alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. So steht es in Apostelgeschichte 5. Diese Menschen waren dem lebendigen Gott begegnet und das hat ihr Leben komplett verändert. John Bailey, ein schottischer Theologe, sagte, es ist unmöglich, dass Menschen Gott begegnen und ihn lieben, ohne gleichzeitig auch einander zu begegnen und zu lieben. Und das hat sich in der Urgemeinde gezeigt. Die ersten Christen haben sich gegenseitig unterstützt, haben sich aneinander gefreut und haben sich an Gottes Wirken erfreut. Wahrscheinlich war Einsamkeit damals sowieso noch nicht so ein großes Problem wie heute, weil die Menschen damals viel enger zusammenlebten. Aber in der Gemeinde hatten sie auf jeden Fall Freunde, Menschen, die sich um sie sorgten und die für sie sorgten. Wer mehr hatte, hat mehr gegeben, damit es allen gut ging. Da ist auch nicht vom Zehnten die Rede, sondern jeder hat so viel gegeben, wie nötig war, damit es allen gut ging und keiner Not leiden musste. Sie haben den Aposteln vertraut, dass sie das Geld gut verwalten und verteilen und dass sich niemand bereichern würde. Und wer krank war, einen Unfall gehabt hatte oder sonst irgendwie in Schwierigkeiten steckte, der hat es erzählt und es wurde gebetet und Gott hat eingegriffen und geheilt. Und jeder wollte gerne in die Gemeinde kommen. Die hatten ein Bedürfnis, mehr von Gott zu erfahren, mehr zu hören, mehr mit den anderen zu beten und Gott zu preisen. Also ich muss euch sagen, Leute, ich neige nicht zum Neid. Ja? Ich bin sehr selten neidisch. Aber wenn ich an diese erste Gemeinde denke, dann könnte ich doch so ein ganz bisschen, da könnte so ein bisschen was wie Neid aufkommen. Ja? Versteht mich nicht falsch, ich finde euch toll. Ja? Ich habe euch von Herzen lieb und ich finde, wir sind eine tolle Gemeinde. Aber so wie die sind wir einfach noch nicht. Ne? Es ist noch nicht so weit. Auch bei mir nicht. Ja? Ich bin auch noch nicht so weit. Ich glaube, die ersten Christen, die hatten so einen Hunger nach Gott, für die gab es gar keine Alternative. Da gab es keine zwei Meinungen. Sie mussten in die Gemeinde. Sie mussten in den Tempel zu den Geschwistern. Sie brauchten das. Es war ihnen ein tiefes inneres Bedürfnis, jeden Abend Gemeinschaft mit den Geschwistern zu haben. Und wie ist das bei uns? Wir sorgen durchaus füreinander. Und sei es auch nur durch die Speisekammer. Aber auch sonst unterstützen wir uns gegenseitig. Wir beten füreinander. Wir kommen sonntags doch ziemlich treu in den Gottesdienst. Aber jeden Abend, das wäre den meisten von uns dann doch ein bisschen viel. Und dennoch träume ich von einer Gemeinde wie die der ersten Christen, wo man Gott begegnet und sich das ganze Leben verändert. Wo jeden Tag etwas los ist, wo keiner einsam ist und allein in seiner Wohnung hockt, sondern wo Leben geteilt wird und Heilung geschieht. Und wir auch so einen guten Ruf haben in ganz Bergedorf oder in ganz Hamburg und alle ihre Kranken zu uns bringen und Gott heilt. Wenn es hier wirklich ganz anders wäre als in der Welt, weil wir uns wirklich von Herzen lieb haben und keiner Not leidet und alle im Frieden miteinander sind, wie schön wäre das? Ist unsere Welt inzwischen noch mehr gefallen als schon damals? Vielleicht. Vielleicht ist alles noch schlimmer geworden, noch schwieriger, noch komplexer. Aber Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er heilt noch immer. Er will immer noch alles wiederherstellen. Er will immer noch unser Gott sein, der liebende Vater im Himmel. Er will uns immer noch versorgen mit allem, was wir brauchen. Und was wir brauchen, das ist nicht nur Essen und Trinken, Kleidung und ein Dach über dem Kopf, sondern was wir brauchen, das sind auch tragfähige, verlässliche und liebevolle Beziehungen. Auch wenn wir manchmal vielleicht denken, dass es uns stresst, aber wir brauchen eine Gemeinde, in der wir Gottes Wort gelehrt kriegen, in der wir gemeinsam Gott loben und preisen können. Wir haben heute zu Beginn des Gottesdienstes diesen Kanon gesungen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Wenn wir die drei Teile dieses Kanons gemeinsam singen, dann entsteht etwas, was keiner von uns alleine hinkriegen kann. Und es ist auch nicht nur, dass ein paar mehr Leute das Gleiche machen, sondern da wächst was über sich hinaus. Ja, das ist mehr dann als die Summe der Teile. Diesen Klang, den gibt es nur, wenn wir es alle gemeinsam tun. Was ist dein Beitrag, damit diese Gemeinde ein Wohlklang vor Gott und den Menschen ist? Welche Klangfarbe bringt deine Stimme ein? Ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir so, dass wir vom Heiligen Geist wieder so erfasst werden, dass wir den gleichen Hunger haben nach Gemeinschaft mit anderen Christen wie die Menschen in der ersten Gemeinde. Dass wir nicht überlegen, ob wir sonntags herkommen oder nicht, sondern dass es unser größter Herzenswunsch ist, hier zu sein. Und dass wir es hinkriegen, dass wir irgendwann weit über den Sonntag hinauswachsen und es hier jeden Tag möglich ist, Gemeinschaft zu haben. So wie freitags beim Wochenausklang. Und dass wir unser Leben viel mehr teilen, dass täglich Heilung geschieht und wir alle voll überschwänglicher Freude sind, weil wir Gott kennen und uns haben. Dass wir uns gegenseitig noch viel mehr unterstützen, geistlich zu wachsen und liebevoller zu werden. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns neu anrührt, uns die Gemeinschaft mit den Geschwistern neu wichtig macht und wir hier wirklich eine Alternative zu der Welt da draußen, aber auch für die Welt da draußen sind. Nehmt euch einen Moment Zeit, das sacken zu lassen.